So, einen wunderschönen guten Tag. Wir schreiben 12.12 Uhr. Und wir sind ganz überrascht, dass unser gestriges Video nicht gesperrt wurde. YouTube hat anscheinend inzwischen begriffen, wie wir denken und finde das ganz okay. Wir bereiten uns vor auf eine unglaubliche Zeit. Wir bereiten uns darauf vor, dass Europa zurückfällt hinter Amerika und China und zwar massiv. Es ist kaum zu fassen. Es ist kaum zu fassen, was du so lesen kannst. Habe ich das zugemacht? Warte mal. Das ist immer besonders lustig. So, dann lassen wir uns hier nochmal gucken. Also, das ist die Newsseite. Jetzt pass auf. Ich habe es gerepostet, deswegen habe ich mir erlaubt, das zu verändern. Also im Normalfall ist es ja so, dass wir am Fortschritt unserer Bevölkerung interessiert sind. Du hast im Augenblick, ich nenne es mal, drei Denkrichtungen. Die eine Denkrichtung ist die amerikanische. Wir geben Vollgas. Wir wollen die Nummer eins bleiben. Wir glauben auch daran, dass wir immer noch die Nummer eins sind. Und wir haben jetzt durch den Herrn Trump America First, also Amerika kommt zuerst, entdeckt und leben das voll aus. KI, Robotics, Energie. Wir geben unseren Menschen Eigenverantwortung und freuen uns, wenn sie damit Geld verdienen. Das ist Nummer eins. In Amerika gibt es auch keinen Neid, wenn jemand mehr verdient als du, dann findest du das positiv und willst dahinterher. Zweites Geschäftsmodell, China. China interessiert null, was du als Einzelperson so vorhast. China sagt dir, was du vorhast. China geht hin und guckt sich an und sagt, oh, wir müssen unbedingt in diesen und diesen Sektoren strategisch am Start sein und Vollgas geben. Dann geben die auch alle Vollgas und unterstützen ihre Firmen maximal. Du lebst, wenn du in China lebst, lebst du quasi in der Zukunft. Du hast da Dinge, die für den einen oder anderen erschreckend sind. Oh, die beobachten mich überall. Oh, ich muss schon wieder irgendeinen QR-Code eingeben oder sonst irgendwas. Aber du hast mit die beste Technologie und du reitest an der Spitze. Guck dir als Beispiel die chinesischen Elektroautos an. Aber wie gesagt, da wird es von oben herab entschieden. Was für China gut ist, ist dann auch für dich gut. Dann gibt es Europa. Europa ist nun die, ich nenne es mal, die negative Quadratur des Kreises mit dem größten Scharlatan Deutschland in der Mitte. Europa hat sich entschieden, chinesische Methoden anzuwenden, wenn es um den Bürger geht. Da wird digitales Geld eingeführt. Da werden immer mehr Vorschriften und Paragraphen an den Staat gebracht. Wir leben die Bürokratie. Wir lieben sie nicht, sondern wir leben Bürokratie. Wir haben ganz andere Maßstäbe als die beiden anderen, weil wir uns nur am Rande dafür interessieren, was andere machen. Wir überlegen, ob wir das gebrauchen können. Und wenn wir es gebrauchen können, dann erlassen wir Gesetze. Wir kümmern uns nicht darum, dass unsere Industrie diese Sachen jetzt im Vollgasmodus auch aufbaut. Wie sagte der Herr Merz, wir sollten uns nicht so klein machen. Wir haben immerhin 100 Millionen mehr Bürger als die USA. Und wir haben vermutlich nicht nur ein Drittel der Bürger wie China, sondern viel mehr als ein Drittel, weil die chinesischen Bevölkerungszahlen sehr wahrscheinlich nicht korrekt sind. Wir schauen zum Beispiel Social Media oder irgendwelche KI-Sachen und wir freuen uns darüber, wenn wir die erstmal regeln können. Das Erste, was die Europäer gemacht haben, erstmal eine Verordnung darüber zu machen, was geht und was nicht geht und so weiter und so fort. Jetzt kommt noch was dazu. Also, da steht, heute hat die EU amerikanische KI illegal gemacht in 27 Ländern. Ich glaube, die EU sind 27 Länder. Der Grund dafür ist einen Satz, den ein Rechtsanwalt von Microsoft unter Eid gesagt hat. Also es gibt, ich weiß nicht, ob das wirklich heute ist, ich habe es nicht nachgeguckt, mich interessiert das nicht, mich nervt das brutal. Also, in Brüssel, der EU-Tech-Chef Henna Virkkunen, ich vermute, es ist ein Finne, hat den sogenannten Cloud and AI Development Act, also Cloud ist ja Speicherräume und KI-Entwicklung, da haben sie wieder mal ein Gesetz erlassen. Es ist das aggressivste anti-amerikanische Tech-Move, heißt also das, was sie jetzt gegen die Techs machen, der Amerikaner, seit der GDPR. Da geht es um diese Datenschutzrichtlinie. Also, wir erlauben uns, weil wir Angst haben, weil wir es selbst nicht auf die Reihe kriegen, unseren Firmen aufzuoktroyieren, dass sie, und zwar preisinsensitiv, KI-Leistungen einkaufen müssen, die nicht aus Amerika oder China kommen, sondern aus Europa. Problem? In Europa gibt's leider nichts. Wenn du jetzt gedacht hast, na ja, aber innerhalb Europas sind wir Deutschen doch ganz vorne, hast du dich natürlich getäuscht. Die einzige europäische Nation, die wie immer ich ruft, sind natürlich die Franzosen. Die Franzosen haben sich damals schon hingestellt, haben sich gegen deutsche Firmen durchgesetzt, haben die einfach mit unter ihre Flügel genommen, so wie bei allen anderen Dingen ja auch, ob es für Verteidigung, irgendwelche Bündnisse geht oder sonst wie. Damals auch zum Beispiel Höchst, eine deutsche Firma wurde plötzlich französisch durch Aventis und so weiter und so fort. Das ist immer so. Weil die deutschen Politiker, nicht die deutschen Politiker zu blöde sind. Weil die Wirtschaftskraft Deutschlands natürlich viel größer ist. Das heißt, wenn wir ein bisschen mehr Intelligenz mitbringen würden, marktwirtschaftliche Intelligenz, könnte Deutschland ein echtes Starlet sein. Also, die Franzosen haben damals sich hingestellt, haben gesagt, wir wollen bei der KI vorne sein. Wir leiten mal die Sache in Europa in die Gänge und haben sich zum Beispiel den deutschen Primus SAP geholt. Jetzt pass auf, wie es weitergeht. Also, hier steht, dass die europäischen Gesetzgeber die Leute, die für den Public Sector, also für Regierung, Verwaltung und so weiter und so fort, einkaufen, und zwar Banken, Gesundheitsvorsorge, Verteidigung und Energie, dass die, und zwar mandatory, das heißt zwanghaft, müssen die das machen, müssen die Software und Hardware vor allen Dingen, wo denn in Europa, kauf mal irgendeinen Laptop, der in Europa hergestellt wird. Herzlichen Glückwunsch, wenn du das schaffst. Sollen also das bevorzugen. Scheißegal, ob Microsoft billiger ist, dass es Amazon schneller ist, Google als bessere Modell hat. Du musst, wenn du aus dem Public Sector kommst, der ja relativ groß ist, das ist der einzige Sektor, der noch wächst in Deutschland, weil wir immer mehr Beamte einstellen. Die müssen gesetzlich jetzt europäische Alternativen bevorzugen. Bisher ist es so, dass Amazon, Microsoft und Google 70% des europäischen Cloud-Markets, also wo Daten gespeichert werden, beherrschen. Und Brüssel will jetzt sich unabhängig machen. Jetzt pass auf. Am 10. Juni 2025, so lange läuft das schon, hat vor dem französischen Senat der Anton Carnio, das ist der Director of Public and Legal Affairs von Microsoft Frankreich, der hat sich hingestellt und hat eine Antwort gegeben. Und zwar ist er geantwortet, er wurde gefragt, mein Freund, wenn ich Daten speichere bei Microsoft in Frankreich, besteht die Chance, dass meine Daten außerhalb der Europäischen Union gehostet und gesehen werden können. Hat er, weil er komischerweise nicht wie die Vorlage hat und ähnlich, weil er anscheinend ein ehrlicher Typ ist, hat er gesagt, ja, die Chance besteht. Daraufhin die Europäer gesagt, das wollen wir nicht. Wir wollen nicht, dass die anderen uns in die Karten gucken. Und wir müssen uns daraus natürlich ableitend abschotten. Dann kam der Trump noch dazu. So, meine lieben Freunde, Amerika zuerst und ihr Europäer und hin und her und der Vance und alles negativ und so weiter und so fort. Wir machen jetzt Zölle und so weiter und so fort. Nochmal ein Grund mehr, oh, Handelskrieg, la 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 la. Jetzt pass auf. Das war die Antwort. Cohere hat natürlich wieder eine französische Firma, kauft eine deutsche Firma. Germany's Aleph Alpha für 20 Milliarden, ich weiß nicht, ob es stimmt, gekauft. Dann hat Softbank 87 Milliarden sich committed. Und zwar Datencenter zu bauen in Frankreich. Was ist der entscheidende Faktor? Guckst du hier. Nuclear Powered Data Center. Das heißt nicht, dass da jetzt ein Atomreaktor nebendran steht. Das heißt, dass die Datencenter mit der billigen Atomenergie versorgt werden. Wir erinnern uns, dass die Franzosen, freundliche Menschen wie sie sind, die Franzosen uns, wenn wir keine Energie haben, uns Atomstrom, den wir nicht haben wollen auf eigenem Boden, aber die ganzen Atomkraftwerke stehen ja in der Nähe vom Rhein, das ist ja relativ nah bei uns. Du weißt warum. Warum die da stehen. Also einmal ist natürlich die Kühlung. Da könntest du sagen, es geht ja auf der anderen Seite Frankreichs auch, die sind ja da am Meer. Nein, Geht um die Westwinde, die immer herrschen, dass also, wenn was passiert, dass die Scheiße zu uns kommt, nicht zu denen. Denk mal drüber nach. Also diese freundlichen Franzosen, die uns unseren Strom verkaufen, den wir nicht haben wollen, obwohl wir die beste nukleare Energie hatten, die es gab, also rein technisch, haben wir uns davon losgesagt und leben unseren grünen, feuchten Traum. Feucht, weil wir auch keine Klimaanlagen benutzen sollen, weil das ja umweltschädlich ist. Die Franzosen ficht das nicht an, die bauen noch mehr Atomkraftwerke und die wollen also ihre Datencenter, die wir nicht bauen können. Also wir versuchen ja teilweise kleine irgendwo zu bauen. Das scheitert dann daran, dass irgendwie eine Froschart in der Nähe ist, die geschützt werden muss. Scheitert daran, dass irgendwelche Eichhörnchen von links nach rechts laufen müssen und nicht mehr drumrum. Und es scheitert natürlich daran, dass Wasser gebraucht wird, weil wir sind ja so trocken in Deutschland, wo es Rekordwasserfälle gibt. Und lauter solche Sachen. Also wir stehen uns selbst auf den Füßen. Dann haben die sich hingestellt. Dann haben die sich hingestellt. Und haben, ich habe es verschoben gerade. Und haben gesagt, dass sie jetzt Gas geben müssen hier. Von Mistral hat der CEO gesagt, wir müssen jetzt Gas geben. 24 Monate haben wir Zeit, sonst ist es schlecht. Und dann haben die das gemacht. So, also, jetzt geht's los. Jetzt ist das Gesetz in Europa. Mistral baut also gerade eine 1,4 Gigawatt KI-Campus bei Paris bis 2028. Da ist involviert Nvidia, MGX und BPI France. Dann SAP, das sind doch unsere SAP, oder? Die machen die EU-KI-Cloud. Ja, die benutzt Cohere, Mistral und SAP eigene Infrastruktur. McKinsey denkt, dass insgesamt wir 600 Milliarden brauchen für souveräne KI. Bis 2030. Das Geld geht natürlich nicht nach Silicon Valley, sondern geht wohin? Nach Frankreich. Ja? Der Deutsche überlegt weiterhin, Anträge auf Bürgergeld in siebenfacher Ausfertigung auszufüllen, dann die Bestätigung irgendwo hin zu faxen und ähnliche Sachen. Das ist so traurig. Das ist so traurig. Wenn du dich fragst, kann denn diese Hossa an den Börsen, die du beobachtet hast, der Nasdaq fast 31 oder war er 31.000, aber knapp dran, 31.000 Punkte, kann das denn so weitergehen? Nein, kann das nicht. Kann nicht so weitergehen aus den verschiedensten Dingen. Einer dieser Dinge ist, dass Europa der Querschläger ist und damit diesen amerikanischen Firmen natürlich Probleme macht, weil ja, wir sind 100 Millionen mehr als die Amerikaner. Das heißt, da fallen per se 450 plus Millionen Menschen hinter einen Vorhang. Weil das geht ja weiter. Es fängt ja immer an mit den Ministerien, die entsprechenden Stellen. Dann wird es weitergehen, dann geht es an die einzelnen Unternehmen. Die Unternehmen werden angewiesen, X und Y nicht mehr zu tun, sondern die europäischen Sachen und so weiter und so fort. Was wir den Amis vorgeworfen haben, dass die uns einen reinschütteln, das hätte ich wichsen gesagt, wollen mit den Zöllen, das haben wir doch die ganze Zeit gemacht. Ja, mit Einfuhrumsatzsteuer und so weiter und so fort. Wir haben viel höhere Hürden für unseren Markt aufgebaut als zum Beispiel die Amerikaner. Ist einfach Fakt. Also, wir sitzen wirklich hier da und benutzen jegliche Regelung zum Bremsen. Das liegt daran, dass wir eben diese schlechten Seiten von beiden Modellen übernommen haben. Von den Chinesen die Kontrolle, der erzwungene soziale Zusammenhalt. Ich weiß, was gut für dich ist. Und das Schlechte von den Amerikanern, Marktzugang, wenn es geht, wenn es nötig ist, beschränken, Zollschranken hochziehen. Alles so im maximalen Defensivmodus. Das ist sehr traurig und hat natürlich auch Auswirkungen auf unsere Wirtschaft. Jetzt alleine durch die Iran-Krise kann man ja nicht sagen. Die Krise ist ja von ganz anderen Sachen hausgemacht. Aber durch den Iran-Krieg gibt es Berechnungen, dass bis zu 1,3 Millionen Arbeitsplätze wegfallen könnten in Europa dadurch. Wegen energieintensiver, das haben wir schon mal gehört mit energieintensiven Industrien. Und du kannst ja jeden Tag in der Zeitung lesen, dass irgendwo wieder eine Firma pleite geht oder dass eine Firma einfach, mein VW kämpft um das Überleben. Man könnte natürlich eine Witzsendung draus machen, könnte sagen, ja, VW kämpft ums Überleben, ist ganz klar. Der Volkswagen ist ein Nazi-Produkt und der Spiegel in den letzten Wochen, es gibt ja keine Seite, wo nicht draufsteht, du sollst da drücken und gucken, ob deine Familie Nazis war. Ich habe nachgeguckt, meine waren keine. Da gibt es ja diese Dateien, die du da einsehen kannst, wo dann ja, du herausfinden kannst, ob, überleg mal, wann das war. Ja, wir sind also 90, 80 bis 90 Jahre sind ja nun vergangen, je nachdem, welchen Zeitpunkt du nimmst. Und jetzt wollen wir das angeblich. Vom Spiegel her sollten wir das jetzt aufarbeiten. Wir rennen also immer noch nach vorne und schauen nur noch auf den Rückspiegel. Das ist traurig. Ja, wir können natürlich auch gucken, was ist denn eigentlich passiert in unserer heutigen Welt. Da sind unsere Superstars. Der Außenkanzler Fritz Merz und der Herr Wadefohl. Ein würdiger Vertreter unserer oder Nachfolger von Frau Baerbock. Die haben es tatsächlich geschafft, das erste Mal seit der Gründung der Bundesrepublik Deutschland, dass Deutschland mit einer Bewerbung um einen der immer rotierenden, alle zwei Jahre wechselnden Sitze im UN-Sicherheitsrat, dass wir verloren haben. Wir erzählen immer, dass wir gemeinsam marschieren und die EU soll doch immer mehr Europa werden und la 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 la. Aber sie haben es doch tatsächlich geschafft, mit dem übergriffigen Deutschland, dass drei Länder aus der EU sich für zwei Sitze, die der EU zur Verfügung stehen, gemeldet haben, sich beworben haben. Die bewerben sich teilweise Jahre dafür. Die Stimmen, 104 Stimmen für Deutschland. Juhu. 130 Stimmen von 190 Ländern für Österreich und 134 Stimmen für Portugal. Jetzt wird natürlich gefragt, woran hat es gelegen? Und wisst ihr, was die Wahrheit ist, woran es gelegen hat? So kolportieren Menschen, die in dieser Materie sich auskennen. Es lag daran, an dem übergriffigen erhalten von Frau Annalena Baerbock. Die hat nämlich letztes Jahr eine Berufsdiplomatin aus ihrem Amt rausgekegelt und hat vollkommen, und die war hoch anerkannt, die Dame, und hat diesen Job für sich vereinnahmt und ist uns jetzt ein Jahr lang auch auf den sozialen Medien, wenn man aus Versehen draufgedrückt hat, ist sie uns auf den Sack gegangen mit irgendwelchen Geschichten aus New York. Die Dame ist nämlich dort nicht hoch angesehen. Sie wurde dort geduldet. Aber überleg mal, eine Berufsdiplomatin, viele, viele, viele Jahre wurde durch sie geschasst. Die war praktisch vorgesehen, den Job zu bekommen. Dann wurde sie da reingedrängt. Und jetzt haben ihre Kollegen, knapp 200 ihrer Kollegen, haben jetzt gewählt, welche Länder sie als ständigen, nicht als ständigen, als diesen 2 Jahre lang Sicherheitsrat Platz haben wollen. Da haben die sich gegen Deutschland entschieden, wer hätte das gedacht? Dazu kommt noch Folgendes. Russland hat einen großen Einfluss. Russland ist kein Fan mehr von Deutschland. Warum wohl? Außerdem, der Herr Merz hat sich ja bei Dingen, die der Herr Trump gemacht hat und auch bei Dingen, die der Netanyahu gemacht hat, hat er sich ja anders verhalten, als die UN sich da verhalten hat. Die UN ist ja ein Papiertiger, der sich gerne aushalten lässt. Das ist so, wenn man von jeder Nation einen Repräsentanten am Start hat. Und wo es nicht darum geht, wer das Sagen hat, sondern es geht einfach um Mehrheiten. Das sehen wir ja schon in Europa, dass das nicht immer gut geht. Und bei der UN ist es ja genauso. In der UN gibt es dann noch Menschen, die ein Vetorecht haben. Ja. Zum Beispiel Russland, China, England, USA und Frankreich. Die haben Vetorechte. Und die Deutschen natürlich nicht, komisch, ja, nach der Niederlage im Ersten und Zweiten Weltkrieg. Die haben sich also wirklich auf die Fahne geschrieben, die Freunde, dass es irgendwie gehen kann, obwohl natürlich es eine unglaubliche Anzahl von Staaten gibt, die dieses positiv Israel betrachten, nicht gut finden. Die Deutschen wollten, ja Gott sei Dank, und hoffentlich haben sie es auch gemacht, der UNRWA, also dieser freundlichen Flüchtlingsorganisation, die teilweise Hamas-Tunnel mitgegraben hat und dort involviert war, die auch geholfen haben, Israelis, die dort Geiseln waren, zu verstecken und ähnliches. Diese Freunde wollten sie weniger Geld geben und das bei der natürlich aus den gleichen Leuten bestehenden UNO nicht gut aufgestoßen. Und daher war es natürlich sowieso eine Farce, als Deutschland zu meinen, ich komme zu spät an den Trog, will da mitmachen. Ich habe gelesen, dass Österreich irgendwie 8 Jahre vorher um Stimmen geworben hat. Weißt du, wie Stimmenwerben geht? Hey Mann, was kostet eine Stimme? Also die Österreich haben 8 Jahre oder so vorher angefangen. Die Deutschen meinten, sich kurz dazwischen drängen zu können. Und sind aufgelaufen. Das sieht aber auch, das siehst du auch den Stellenwert. Nur die Deutschen haben es noch nicht gemerkt, also unsere Politiker. Wir Deutschen merken das ja. Wir sagen, hier, sag mal, was macht ihr da eigentlich? Jetzt pass mal auf. Pass mal auf. Hier. Da steht, Deutschland, Frankreich und England sehen eine Möglichkeit, die Gespräche mit Putin zu reaktivieren, ohne die USA. Ich kann das manchmal nicht fassen. Ich kann das echt manchmal nicht fassen. Es gibt also Ideen, dass es im Moment wieder die Möglichkeit gäbe, weil die Ukrainer ja, so müssen wir ja seit hier über 4 Jahren lesen täglich, wieder beim Gewinnen sind. Und irgendwann wird es dann auch so sein, weil die Ukrainer sind fleißige Leute und das ganze Geld geht ja nicht nur in Yachten und Luxusautos, sondern und Jewelry und so, sondern geht natürlich auch in Waffen und Technik und die sind echt findige Leute, das muss man anerkennen. Und sind ja weltweit wohl in der Drohnentechnologie ganz vorne und machen den Russen ja wirklich Probleme. Das ist ja eindeutig. Das bedeutet, dass so ganz langsam die vielleicht wirklich dann auf dem Weg sind zum Gewinn. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, weil warum würde denn Zelensky, wenn er am Gewinnen ist, jetzt plötzlich gesprächsbereit sein? Ich vermute nur, dass er da bestimmten Druck ausgesetzt ist auf der einen Seite und auf der anderen Seite weiß er, dass natürlich seine Geldgeber langsam keinen Bock mehr haben. Und dann macht er jetzt, wo es einigermaßen nicht scheiße aussieht, wie so oft davor, macht er jetzt Druck, er will das jetzt sprechen und will nicht der Letzte sein, angeblich, der einen Krieg beendet. Das ist ja auch nicht so schlimm, wenn du gerade versprochen bekommen hast von Europa, dass sie also weiterhin dich unterstützen werden bis zum Tod und auch darüber hinaus und natürlich dich auch in die EU irgendwie reinhieven wollen, am besten noch in die NATO. Ihr erinnert euch, dass es diese Initiative gab, wo jedes NATO-Land ein 0,5% ihres Bruttosozialproduktes für Verteidigung der Ukraine aufwenden sollte. Weißt du, wer an der Spitze geschrien hat, ja, mach ich mit? Klar, Deutschland. Deutschland, unser ukrainischer Kanzler, darf den Namen, die mir einfallen, nicht sagen. Ich glaube, der heißt Merz. Die wollen das wieder anschieben. Du musst überlegen. Also, England, Keir Starmer, der steht in seinem Land gerade massiv unter Druck, hat die letzten Wahlen schon mit riesigen Arschtritten verloren und wird logischerweise, wenn es irgendwann dann um alles geht, natürlich auch wieder verlieren. Der will jetzt irgendwo, greift er nach einem Haken. Ich war dabei, ich habe da was gemacht. Sein Land ist im absoluten Chaos. Wir hören gleich darüber noch kurz was. Zweiter ist der Herr Macron, der sich von seiner Frau öffentlich ohrfeigen lässt und so weiter. Allein die Beziehung ist ja ein Skandal, dass seine ehemalige Lehrerin in anderen Ländern wäre die Dame eingesperrt worden. So, in Frankreich ist es immer ein bisschen anders. Ja. Das französische Leben ist anders. Du lebst eben wie ein Gott in Frankreich. Du verstehst? Der Herr Macron hat auch Probleme zu Hause und wird sicherlich auch nicht wiedergewählt. Und der Merz auch nicht. Der Merz hat auch Riesenprobleme. Diese drei Pappkameraden wollen also jetzt ohne den, der die ganze Zeit dafür zuständig war, dass überhaupt was gegangen ist, die Amerikaner, wollen die jetzt ohne den mit dem Putin reden. Ich habe da manchmal wirklich Probleme, mir das anzutun, darüber nachzudenken, dass es wirklich solche Leute gibt, die so denken. Furchtbar. Das ist einfach furchtbar. So, weil wir doch gerade über den Herrn Merz reden und Pappkamerad gesagt haben, Wobei wir hoffen, dass es natürlich okay ist, das zu sagen. Pass mal auf. Ihr wisst doch, dass der Kollege hier sich verhält wie eine Mimose und Leute immer in die Gegend schickt, damit eben nicht solche Unwahrheiten über ihn verbreitet werden. Jetzt gibt es also Menschen, vor allem in dem Fall darf man auch nicht Hackfresser sagen, ich weiß, aber mir wäre es lieber ohne Bild. Die Staatsanwaltschaft erklärt jetzt, warum sie gegen Lügenfritz Äußerung vorgeht. Normalerweise ist doch das Denken eines normalen Bürgers folgendermaßen. Ich überprüfe, ob jemand gelogen hat. Und wenn jemand gelogen hat, darf ich Lügner sagen. Und wenn ich ein freundlicher Mensch bin, mache ich es ein bisschen, weil ich ihn so mag, nenne ich es dann nicht Lügner, sondern Lügenfritz oder so ähnlich und zieht das ein bisschen ins Lächerliche. Da gibt es ja mehrere solche Worte und da denke ich und wahrscheinlich auch ihr, dass ein Politiker als Person des öffentlichen Lebens da drüber stehen muss. Nö, ist nicht so. Hier steht nämlich wegen der Bezeichnung Lügenfritz über Kanzler Merz muss der Urheber 30 Tagessätze bezahlen. Ja. Jetzt hat die Welt eine Anfrage bei der Staatsanwaltschaft Heilbronn und hat eine Erklärung. Eine Schmähbemerkung über den Bundeskanzler wie Lügenfritz oder Lackaffe mag für sich genommen nicht strafbar sein. Sie kann aber, jedenfalls nach der Ansicht der Staatsanwaltschaft Heilbronn, trotzdem bestraft werden, wenn sie andere, überleg mal, wenn sie andere zu womöglich weitergehenden Bemerkungen anstachelt. Das heißt also, wenn du so ein bisschen Spaß machst, oh, ja, das ist der Lügenfritz, la 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 la, und dann sagt jemand, Wichser. Ja? Ich hoffe, ihr habt es nicht verstanden, was ich gesagt habe. Dann wäre das ja jetzt eine weitergehende Beleidigung. Und weil der Lügenfritz dazu geführt hat, muss die Staatsanwaltschaft das Übel bei der Wurzel packen und auch den Lügenfritz bestrafen. Also nicht den Lügenfritz, sondern der, der es geschrieben hat. Beide Fälle gehören zu einer ganzen Serie von Verfahren in Heilbronn. Im Fall Lügenfritz muss der Urheber wegen eines rechtskräftig gewordenen Strafbefehls 30 Tagessätze bezahlen. Im Fall Lackaffe waren immerhin 100 Euro fällig, damit die Ermittlungen eingestellt wurden. Bezogen auf die von Ihnen genannten Äußerungen haben sich die personenbezogenen Kommentare unter einem Facebook-Post wechselseitig immer weiter hochgeschaukelt, schreibt eine Sprecherin der Heilbronner Staatsanwaltschaft. Damit waren jedenfalls die Äußerungen Lügenfritz und Lackaffe nach Auffassung der Staatsanwaltschaft geeignet, das Vertrauen in die Integrität des Opfers zu erschüttern. Weil sie geeignet waren, bei Gleichgesinnten weitere negative Vorbehalte bzw. Aggressionen zu schüren. Im Klartext, nicht Lügenfritz und Lackaffe an sich gelten den Ermittlern als strafwürdig, sondern die Folgen, die es nach sich ziehen könnte, wenn andere sich angesprochen fühlen und dann in der Gruppe die Kritik am Kanzler eskalieren könnte. Dies erfüllt das Tatbestandsmerkmal der Eignung, das öffentliche Wirken erheblich zu erschweren. Ich bin fassungslos, wenn ich das höre und lesen muss. Fassungslos. Sie verweist auf Paragraph 188 Absatz 1 Strafgesetzbuch. Deshalb wurde in den zu Gericht gebrachten Fällen das besondere öffentliche Interesse an der Strafverfolgung angenommen. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt nämlich der Kracher. So, dann hat nämlich jetzt jemand hier hingeschrieben, ja, woran etwaige Strafbarkeit geprüft wird. Zu den Äußerungen, die Merz bezichtigen, die Unwahrheit zu sagen, fragte Welt die Staatsanwaltschaft, ob sie auch den tatsächlichen Gehalt der Aussagen prüften. Etwa Merz Versprechen vor der Wahl, die Schuldenbremse des Grundgesetzes nicht anzutasten, nach der Wahl dann aber das Sondervermögen beschließen zu lassen. Welt konfrontierte die Ermittler auch mit einem Tagesschau-Faktencheck, gut gemacht, zu einer März-Aussage aus dem Jahr 24 über die Zahlen von Flüchtlingen aus Afghanistan und Syrien. Ja? Der war nämlich auch falsch und es gibt, ich will nicht sagen 100 Beispiele, weil wahrscheinlich gibt es nur 95 oder ähnliche. Ihr wisst, was ich meine. Die Sprecherin antwortete, die Staatsanwalt prüfe eine etwaige Strafbarkeit ausschließlich anhand des Gesetzestextes und der Kommentierung hierzu, inwieweit Lügenvorwürfe gegen Merz trotz aller Polemik in der Sache zutreffen mögen, spielt für die Ermittlungen demnach keine Rolle. Das sind die Null. Und genau das regt uns Bürger doch auf. Oder? Ich denke schon. Wir haben noch gestern über den Novak gesprochen, der ermordet worden ist. Die BBC hat sich hingestellt. Die BBC ist das, was bei uns die ARD und das ZDF sind, das Staatsfernsehen von England. Und da hat sich jemand hingestellt und hat den Nigel Farage beschuldigt, dass er eine rassistische Bemerkung gemacht hat, weil er nämlich gesagt hat, dass die Leute eine reine kalte Wut hätten. Und nach dem Motto, es ist kein Zustand, dass so etwas passiert. Und der hat nicht gesagt pure, sondern der hat gesagt, er habe gesagt weiße. Er hat also die Weißen gemeint, die sollten aufstehen und jetzt Gas geben. Und dann ist er natürlich darauf angesprochen worden und hat sich dann entschuldigt und hat gesagt, also entschuldigt, hat gesagt, ja, da hätte er sich versprochen. Und hat sich dreimal versprochen. Und und er hat gesagt, dass das an dem Kontext der Aussage ja nichts ändern würde. Und dann kriegt er natürlich auf X, kriegt er natürlich hier Flak, ja, dass die gesagt haben, natürlich und hin und her und wenn es umgekehrt gewesen wäre, hätten sie da das Büro des Fernsehsenders auseinandergenommen. Dafür kriegen die Milliarden vom Staat, damit sie den Staat schützen und uns verdummen. Uns wirklich verdummen. Und da gab es ja Proteste. Proteste. Also wir erinnern uns, dass dieser Mann, der gemordet wurde, festgenommen wurde, und der Mann, der gemordet hat, freundlich begleitet wurde. Dann gab es natürlich Proteste und diese Proteste haben dann folgende Sache gehabt. Ihr seht hier einen freundlichen Mann und dieser freundliche Mann wird dann von freundlichen Polizisten darauf hingewiesen, dass er hier irgendwie falsch abgebogen ist. Und wenn du jetzt mal überlegst, wie viele Polizisten einem Mann, der nicht bewaffnet ist, auf die Fresse hauen, dann kannst du verstehen, dass es da einige Menschen gibt, die das aufregt. Das ist wirklich ganz traurig, was du da sehen musst. Das haben wir leider schon oft gesehen. Und ich sage es jetzt mal so. Aus meiner Sicht ist das kein Problem der Polizei, sondern ist ein Problem von vollkommen fehlgeleiteter Politik. Weil der Polizist, das ist das arme Schwein, der solche Sachen machen muss, weil er natürlich auch Angst hat. Ja, entweder hat Angst, seinen Job zu verlieren, Angst, ich meine, es ist ja nicht nur der eine Demonstrant, sondern wir sehen ja viel mehr als die Polizisten, dass er wirklich auf die Fresse gibt und deswegen, aber es ist natürlich so armselig und so traurig, was aus unserem Europa, weil auch England gehört für mich zu Europa, geworden ist. Die ersticken in ihrem Wokenmist und in ihrer Migrationspolitik, weil auch da, sie wollen Dinge nicht selbst anpacken, nicht selbst lösen, sondern suchen immer nach dem einfachen Ausweg. Der einfache Ausweg kann nicht sein, dass ich Menschen, die wirklich überhaupt nicht in unsere Kultur passen, hier in insgesamt ja Millionen Stärke einwandern lasse über die Jahre und dann irgendwie sage, ich weiß gar nicht, warum das alles so anders aussieht. Lass mich mal über eins sprechen. Lass mich mal über eins sprechen. Lass mich darüber sprechen. Ich war 2006 bei der Fußball-Weltmeisterschaft zugegen in Deutschland und habe gesehen, dass Menschen aus aller Welt friedlich zusammen gefeiert haben, friedlich zusammen Fußball geguckt haben, danach, egal wer gewonnen hat, mit hupenden Autos. Ich war die meiste Zeit in Frankfurt durch die Frankfurter Innenstadt gegurkt sind, ohne dass da Brandanschläge verursacht worden sind, ohne dass irgendwelche Menschen zu Schade gekommen sind, außer sie haben gewettet und haben Geld verloren oder haben sich beim Betrunkenen den Kopf eingehauen. Kann mich zum Beispiel erinnern mit, weiß nicht wie viel, zig hunderten Engländern Fußball geguckt zu haben. Ja. Und das ging alles friedlich. Waren Menschen aus aller Welt am Start und war vollkommen friedlich. Ich bin fast jeden Tag, weil so sind wir Deutschen ja, in einem anderen Trikot durch die Gegend gelaufen. Ja. Mit einem brasilianischen Trikot durch die Gegend gelaufen. Mit dem italienischen Trikot durch die Gegend gelaufen, weil irgendwelche Freunde gesagt haben, hier, mach mal hier, jetzt heute sind wir für Italien und hin und her, wenn du Freunde hast, die sind Italiener, hier musst du anziehen. Ja. Mit dem deutschen Trikot natürlich durch die Gegend gelaufen bin. Mit dem holländischen Trikot durch die Gegend gelaufen bin. Das hat alles Spaß gemacht. Und jetzt, 20 Jahre später, 20 Jahre später, wird es keine Public Viewing geben? Warum glaubst du, gibt es kein Public Viewing dieses Jahr? Wir wissen alle, warum es kein Public Viewing gibt. Wir wissen nämlich gar nicht, wie wir zum Beispiel in Berlin überall genug Betonklötze aufstellen können, wie bei den Weihnachtsmärkten und ähnliches. Wir haben Angst davor, dass irgendwelche Leute in die Massen reinfahren. Wir haben Angst davor, dass irgendwelche Leute abgestochen werden, wenn die falsche Mannschaft gewinnt oder sonst irgendwas. Was ein Armutszeugnis von Deutschland, das nicht anbieten zu können. Das hat nichts mit Klimawandel zu tun, hat nichts mit Energiesparen zu tun, hat nichts mit irgendwelcher kultureller Problematik innerhalb Deutschlands zu tun. Das hat damit zu tun, dass wir unser Land verändert haben. Und jetzt kriegen wir den Arsch nicht hoch und können keine Ordnung schaffen. Und echt, lass dir doch in Deutschland nichts erzählen. Es läge an den komischen Anstoßzeiten, die vielleicht da in Amerika notwendig sind und hin und her und tralala. Die meisten Spiele sind doch zu normalen Zeiten. Das ist ein Skandal. Ich habe auch gehupt. Ja, wir haben alle teilweise, die Wahrheit ist, ich habe teilweise im Stau gestanden, ich wusste gar nicht, was passiert ist. Ja, weil ich nicht irgendwelche, egal was es war, geguckt habe. Und dann hast du die Leute gesehen, hier mit den Fahnen aus den Autos raus und so weiter und so fort und hast gesagt, hier, wie ist denn ausgegangen? Und teilweise wussten es gar nicht, aber hatten gewonnen. Also, das ist die Geschichte. Und zu guter Letzt, einer geht noch. Habt ihr das gelesen? Asylkartenbetrug, so fließt deutsches Steuergeld an Schleuser und Clans. Migrant geht im Herkunftsland zum Schleuser und verschuldet sich. Schleuser bringt Migranten nach Deutschland. Das geht auch anders. Amt gibt Migranten eine Bezahlkarte für die Überweisung von Sozialleistungen. Migrant kauft im Supermarkt mit Bezahlkarte einen Gutschein. Migrant tauscht in Wechselstube Gutschein gegen Bargeld. Migrant verschickt mit MoneyGram oder Western Union Geld an Schleuser oder Familie. Schleuser finanziert damit die nächste Migration. Und der Kreislauf setzt sich fort. Da steht er noch da. Da steht er noch da. Ich habe es irgendwo gelesen, dass es mit Einzelfällen begonnen hat. Da musste ich lachen. Ja. Also Bildrecherchen, bundesweit gibt es Büros, in denen die Karteninhaber Gutscheine, die sie mit der Bezahlkarte erworben haben, gegen Bargeld eintauschen können und mit diesem Geld dann doch Schleuser, Mafia und Familienclans bezahlen. Aktivisten häufig aus dem Umfeld von Grünen und Linken, das sind die verfassungswidrigen Kerle, das sind die, die hinter die Brandmauer gehören, organisieren sogenannte Wechselstuben. Dort tauschen Asylbewerber mit der Bezahlkarte in Drogerien erworbene Gutscheine gegen Bargeld ein. Und so weiter. Nach Bildrecherchen gibt es inzwischen 58 solcher Tauschbörsen quer verteilt durch Deutschland aus Einzelfällen, wurde ein Massenphänomen. Und nun, Freunde, und nun setzt sich jeder von uns wieder zum Kaffee, ist in seiner super Komfortzone und sagt, ist bei uns noch besser als in der Ukraine. Ist noch besser als in Teheran. Ist auch noch besser als in Bangladesch und in anderen vielen Ländern ja genauso. Deswegen kommen die ja zu uns. Wir sind einfach die Krönung der Schöpfung. Und ich hätte gerne, dass jeder von euch aufwacht, sagt, da sind Missstände und ich möchte jetzt eigenverantwortlich mein Leben positiv verändern. Ich möchte darauf schauen, dass ich in den nächsten Jahren meinen ökonomischen Hintergrund so verändere, dass alles wunderbar ist. Dass ich mein Alter im Wohlstand verleben kann, dass ich nicht verdumme. Und da empfehle ich dir, komm am 19. Juni, Freitag, den 19. Juni, in den Workshop. Der Link ist unter diesem Video und ich freue mich auf dich. Wir werden nämlich darüber reden, wie du durch Investieren und durch Trading deine Welt verändern kannst. Das ist kein Scam. Das ist keine Tippbude oder sowas. Es geht einfach darum, dass du mit deinen Entscheidungen Geld verdienen kannst. Bei Trends dabei sein kannst. Dass du nicht nur immer das Gegenteil machen musst, was die Bildzeitung sagt. Die Bildzeitung sagt, oh, Börse ist böse. Dann ist immer ein guter Indikator einzusteigen, wenn die Bildzeitung dir empfiehlt, so wirst auch du Millionär mit nur 50 Euro im Monat, dann solltest du drauf achten, dass du möglichst jetzt aussteigst und nicht so einen Blödsinn machst. Am 19. Juni erklären wir dir ein bisschen, wie das funktioniert. Meine Kollegen werden mit am Start sein. Wer letztes Mal dabei war, ohne das Orakel, also das Orakel wird in anderer Funktion dabei sein, nicht mit der Metallstimme und dem Stimmenverzerrer, weil ein paar von euch haben nicht gut Spaß verstanden. Ja, ich habe mich köstlich amüsiert. Und ich freue mich darauf. Wer hat es erfunden? Die Italiener haben es erfunden. Den Faschismus. Er meint, dass Hupen durch die Frankfurter Innenstadt fahren. Zumindest vermute ich das. So, da wir Donnerstag haben und ich habe morgen frei, wünsche ich euch ein wunderbares Wochenende und wir sehen uns nächste Woche. Bis dann. Tschüss.